Easy Madende, der Podcast.
Ja. Oh Gott, alkoholfreie WC-Bier.
Ah ja, das macht nichts.
Ja.
Das ist in Ordnung, wir müssen hart schaffen.
Dafür habe ich einen Schaller.
Oh, du
Unter der Woche.
Warte mal. Zweimal Wasser, immer alkoholfreie Wasser.
Verrot doch nicht, dass wir Wasser trinken. Das glaubt uns doch keiner.
Das ist Rufschädigung, da könnte man dich jetzt verklagen. Ihr Leid, ihr Kinder, wir sind schon Mitte drin. Unser heutiger Gast ist geboren 1964, muss ich mal gleich sagen, wenn es nicht stimmt, gell? In Ludwigshafen-Oggersheim, stimmt auch noch. Er hat schon während seiner Schulzeit Comics gezeichnet und ist seit 85 Verleger und war ungefähr 40 Jahre lang tätig beim Carlsen Verlag.
Stimmt alles.
Stimmt bisher alles, wunderbar. Seine Cartoon-Reihe 100% Pelzer erscheint seit 2007 wöchentlich in der Reipals am Sonntag. Und der Mann lebt also davon, dass er Pelzer-Originale wie kein anderer auf Papier bringt. Auch der echte Elbeschi hat er schon gemalt.
Boah, das war gut.
Ja, der war nicht schlecht. Herzlich willkommen, Steffen Possel.
Guten Tag.
Guten Tag. Also es hört sich jetzt wirklich tatsächlich so an, als hättest du dich vorbereitet.
Es ist nicht, ja, man meint es nicht, aber ab und zu passiert das auch schon mal.
Stimmt das? Bist du wirklich in Oggersheim geboren?
Ja, ja.
Wo? Stimmt. Ich bin auch in Oggersheim geboren.
Ich wollte gerade sagen, er hat sich vorbereitet und das, obwohl wir keine Wikipedia-Seite haben. Also ich stehe nicht auf Wikipedia, aber, ist mir gerade eben spontan eingefallen, hat mich vor kurzem, ich glaube, mein Bruder angerufen, hat gemeint, hast du gewusst, dass du in der Wikipedia-Seite von Oggersheim bist?
Nee,
als,
wirklich?
Als, keine Ahnung, berühmter Mensch oder so.
Ah, das hat man manchmal bei Städte, die lesen das dann so oft.
Wirklich? Sohn des Dorfes oder der Stadt.
Was muss man da machen? Also ich hätte es auch gern.
Also man darf selbst keine Wikipedia-Seite stellen.
Okay.
Deswegen nimmt der ruhmsüchtige Musiker einen Freund, der das dann reinstellt auf seinen Namen und dann ist man nicht, dann macht man es nicht peinlicherweise selbst, zumal es auch nicht geht. Also es ist verboten, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz stehen natürlich ein Haufen Leute auf Wikipedia, wo man nicht weiß, warum die da draufstehen. Unter anderem deswegen, weil es halt irgendwelche netten Menschen gibt, die das dann reinschreiben.
Also ihr seht oder ihr hört, liebe Zuhörer, wir sind ein Karriere-Podcast. Bei uns lernt man doch was fürs Leben. Wenn ihr also vorhabt, irgendwie mal berühmt zu werden, auch da könnt ihr euch an den Steffen wenden. Der kann euch ein paar Tipps da noch geben. Wir müssen aber ehrlicherweise sagen, der Steffen haben wir nicht erst heute kennengelernt. Wir durften ihn schon einmal treffen zu der Dreharbeit zu Hebe wie Trive 2. Mhm. Da hatte Monchi schon mal versucht, dir ein paar Fragen zu stellen.
Mhm. Hat er gut gemacht.
Das hat er gut gemacht.
Wieso unterstreichend das versucht?
Nee, er hat es auch gemacht.
Er hat es gemacht, aber bei der Vorbereitung, die ich tatsächlich gemacht habe, habe ich mir ein paar Zeitungsartikel auch durchgelesen und auch Fernsehinterview angeguckt und habe gemerkt, es gibt da einfach auch Fragen, die kommen immer wieder. Und
das stimmt.
Man muss sagen, du machst es sehr, sehr nett auch, aber man sieht es dem leidenden Gesichtsausdruck und dir sieht man an, nicht schon wieder, wie kommst du auf deine Ideen oder so. Und natürlich waren das auch die Fragen, die man im Zuge von unserem Fernseher oder von unserem Filminterview auch dir stellen mussten, mehr oder weniger.
Ja,
ja, das werden wir auch vielleicht machen. Ja. Und Christoph, vergiss bitte nicht die Frage. Weißt du welche? Die Mama hat dich doch vorhin gefragt.
Du warst dabei, ne?
Ich war dabei. Ja. Als wir vorhin bei dir waren, hat die Mama extra noch gesagt, vergiss die Frage nicht zu stellen.
Ja, die war. Ich habe es gerade vergessen.
Die war. Was macht denn eigentlich ein Kategorist?
Moment, stopp. Ich hätte einen Vorschlag dazu. Also erstens mal will ich dich von der Peinlichkeit befreien, dass du das nochmal sagen musst. Aber der arme Steffen, der hat das jetzt schon wirklich ganz oft beantworten müssen. Ich hätte einen Vorschlag dazu. Anstelle, dass du das jetzt erklären musst, wie so ein Arbeitsalltag aussieht, drehen wir das jetzt mal rum und der Monchi sagt das jetzt mal, wie so ein Karikaturist zu seiner Idee so kommt. Das wäre mein Vorschlag. Mhm. Und dennoch sagst du, wie du dir vorstellst, wie wir unser Lieder schreiben. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Ist das ein Deal?
Machen wir
das?
Ja.
Also ich soll jetzt, okay, also wenn ich ein Zeichner wäre. Ein Comiczeichner.
Ja, sehr gut.
Ein Moler.
Ja.
Dann würde ich morgens erst schon mal einen Kaffee trinken.
Ja, jetzt ruft natürlich die alte Geschichte. Komm, nee, jetzt packen wir was Neues aus. Wie kommt man zu so Ideen?
Wie man so, also mit offener Aache würde ich durch Neustadt laufen, wenn ich da wohne.
Wir sind heute auch in Neustadt.
Deswegen, wir sind ja heute in Neustadt. Würde ich durch das wunderschöne Neustadt laufen, würde man die Leute beobachten mit offener Aache. Also natürlich, klar, mit allen Sinnen, die ich habe.
Mit aller Aache, die ich habe.
Mit aller Aache und mit ich steht sie sogar A-Fasse.
Ja.
Also mit aller Sinne. Ja. Und wird einfach die Leute beobachten und da kommt bestimmt einiges Kreatives raus.
Das heißt, du lebst den Alltag vom Zeichner?
Ja.
Und du hast ja immer was dabei zum Aufmalen und dann malst du
das. Ich habe immer was zum Malen dabei. Ich habe meinen Block habe ich immer in der Hosentasche.
Ja.
Drin. Ja. So würde ich es machen. Und würde einfach gucken, was, ich würde mich habt ihr einen Kaufhof? Nee, habt ihr nicht mehr, gell? An der Kaufhofkasse
würde ich... Eine Kaufhausruine haben wir jetzt seit 15 Jahren.
Oh Mann.
Ja, stimmt. Also, wenn es den Kaufhof noch geben würde, würde ich mich an die Kasse stellen und einfach mal beobachten, was die Leute so babbeln.
Ja.
So würde ich zu meiner Idee vielleicht kommen. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja kein Kartikarurarist.
Ja,
so.
Zeichner.
Zeichner. Mola. Jetzt darf der Steffen mal was sagen.
Ich bin... Ja, das ist gar nicht so einfach. Also, es gibt ja so Fachbegriffe. Ich sage immer Cartoonist. Das ist im Prinzip ein Bild, ein Witz, also Witzbildmaler, würde man auf Deutsch sagen. Wenn man dann mehrere Bilder hintereinander setzt, ist es ein Comic. Und wenn man jetzt mehr so zeitkritische Sachen macht, ist man dann Karikaturist. So, oder wenn ich Leute abmale, ist es eine Karikatur oder eine schöne Zeichnung von irgendjemand. Aber das Wort Karikaturist ist furchtbar.
Das ist wirklich schlimm.
Echt eine Stolperfalle. Wenn ich jetzt irgendwo Live-Zeichen mache, dann sagen die Leute, das ist der Herr Boissel, der ist Kari und der macht Kari. Und ich sage immer, Zeichner, der malt Bilder.
Der malt Bilder.
Alles wunderbar.
Ja.
Das muss man jetzt so hochgestochen machen. Ich denke, bei Musikern, das ist ähnlich wie bei Zeichnern auch. Es ist eine kreative Sache. Und da geht es ja auch um Texte und um musikalische Bilder letztendlich. Mhm. Also da wird es wahrscheinlich genauso sein. Man holt einen Zettel raus, schreibt alles auf, was einem durch den Kopf geht, mischt es dreimal rum und hofft, dass es irgendwie ein schöner Mix wird.
Ja.
Und dann, also mir geht es so, ich lese halt oft die Zeitung und dann denke ich, was ist gerade aktuell? Flut, Katastrophen, Krieg, mal was Lustiges, Nettes zwischendrin. Und dann versucht man das dreimal rumzudrehen und zu mixen. Und dann vielleicht noch irgendwie ein alter Gag von vor 50 Jahren, so als Sahnehäubchen obendrauf und dann gibt es was.
Kann man sagen, kannst du das auf Abruf machen? Kannst du tatsächlich produzieren in dem Sinn?
Ja. Also wenn ich jetzt beim Live-Zeichen bin und Leute abmale, ne, und dann frage ich die, was macht denn ihr so? Habt ihr Hobbys? Habt ihr, was weiß ich, 3 Rolls-Royce zu Hause, 20 Kinder? Oder? Dann lachen die schon, erzählen ein bisschen was.
Ja.
Und aus der Situation heraus kann man schon einiges machen. Das ist aber meistens eine Situationskomik, die für die große Masse nicht geeignet ist, aber für die 2-3 Leute, die vor mir sitzen, schon.
Ja.
Ne? Das ist also eine persönliche Komik. Und wenn man jetzt einen richtigen Cartoon macht für die Masse, dann sollte man das auch so gestalten, dass das halt auch für alle funktioniert. Also ich sag mal, wenn ich jetzt stolpere und die Leute kennen mich und sagen, der Steffen ist gestolpert, das ist nicht lustig. Aber dann muss ich das so umsetzen, dass das für die Allgemeinheit funktioniert.
Mhm.
Dann bin ich vielleicht nicht mehr der Steffen, aber der lange Mann.
Ja, oder der Joe Biden oder so.
Wenn der
stolpert, ist
Also man muss mit bekannten Sachen dann eher agieren.
Ja.
Und je weiter man rausgeht aus seinem Bereich, also ich bin ja in der Pfalz, das ist ja ein relativ enger Bereich, wo man dann sagen kann, da ist zwar begrenzt, aber es hat auch den Vorteil, man kann halt mit der Begrenztheit auch arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt Cartoons mache über Elbetritsche, dann ist es nur für Pfälzer und für die Leute interessant, die mal in der Pfalz waren. Hat aber den Vorteil, dass man halt dann mit den Elbetritsche was machen kann.
Und das war auch zwischen den Zeilen ganz viel. Man muss nicht so direkt jetzt für die ganz große Masse irgendwas machen.
Ja.
Sondern man kann...
Genau. Wobei die Masse, also wir haben 1 Million Pfälzer ungefähr, 1 Million Touristen, das sind schon mal 2. Und wenn ich das vergleiche, also wir haben
gut vorbereitet, gell?
Das war ich aus dem Kopf. Wenn ich mir vorstelle, wir haben früher Comics gemacht, ganz normale Comics für Sammler, für Comicleser, für eine spezielle Zielgruppe. Das ist so wie Briefmarkensammler, eine relativ beengte Zielgruppe. Deutschlandweit, beziehungsweise deutschsprachig weit. Da haben wir dann eine Zielgruppe von, wenn es hochkommt, 10.000 Leuten. Mhm. Das ist jetzt bei 100 Millionen Menschen, ist das nichts.
Ist nichts, ja. Na,
wenn ich aber jetzt in der Pfalz rumlaufe, habe ich im Prinzip von den 1-2 Millionen, also mit den Touristen, habe ich theoretisch mindestens 50% Ansprechpartner. Mhm. Das heißt also begrenzter Raum und trotzdem eine große Zielgruppe.
Ja. Jetzt hast du.
Vielleicht sind wir deswegen so erfolgreich mit Feinripp.
Ja, pass auf die Parallele kommen wir gleich noch. Ne? Ja. Aber was ich schon mal wichtig finde als Information ist, die Frage war ja gewesen, ne, so Kreativität, kann man da das auch abrufen, ist, du bist nicht nur in deinem stillen Kämmerlein und überlegst dir was, sondern du gehst auch raus und machst auch Live-Zeichnungen. Man kann dich engagieren auch für Feste, mhm, ne, und du setzt dich dann den ganzen Tag hin,
ja,
und malst Knollennase an die Leute draus, sozusagen.
Ja, also ich versuch's, im Gegensatz zu den Cartoons, die mit Knollennasen arbeiten, versuche ich die Leute vor Ort nett zu zeichnen.
Ja.
Also es soll keiner hässlich davon kommen, ja, und keiner, der dann sagt, das will ich mir nicht aufhängen. Sondern es soll so sein, dass die Leute sagen, oh, das hat aber Spaß gemacht, ich sehe vielleicht besser aus, als ich gedacht habe, ja, und ein paar Falte weniger und bei den Männern mehr Haare. wenn es Bedarf gibt.
Das sind so die Standards.
Ja, das ist eigentlich der Klassiker, die Frauen wollen weniger Falten und die Männer mehr Haare.
Und dann Fünfer mehr.
Genau, pro Haar 1 Euro. Ne? Das ist
also Leute, Standard. Nicht nur karrieremäßig kann man einiges vom Steffen lernen. Man kann sich auch Facelifting abholen.
Ist alles im Finger drin.
Alles dabei. Eine Frage, was ich gelesen habe, ist, dass du schon mit 13 Jahren ganz genau gewusst hast, dass du Comics machen willst und dass das auch was wird. Ist ja, das richtig?
Das stimmt. Also das ist halt so. Das ist so wie auch wieder wie bei Musikern oder bei Schauspielern oder bei vielen kreativen Leuten, die dann sagen, naja, in der Schule bin ich jetzt vielleicht nicht der Kracher, sportlich vielleicht auch nicht unbedingt, also außer dass man halt normal schnell rennen kann und ein bisschen Fußball spielen und sonstiges, aber das wird nichts Großes. Aber zeichnen kann ich ganz gut und Comics lese ich gern, also ist es dann folgerichtig, dass ich dann denke, da könnte ich was draus machen.
Ja, also ich glaube, die Selbsteinschätzung spielt da auch eine große Rolle. Ein Beispiel vielleicht aus meinem Leben war, als ich 13 war. Ja. Da habe ich auch gedacht, dass meine Bestimmung mit Sicherheit ist, dass ich Komponist werde.
Ja.
Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir Melodie ausgedacht und wollte die dann zu Papier bringen. Und ich habe schon selbst noch was wirklich wieder gefunden auf dem Speicher von meinen Eltern, wo ich eine Melodie aufgeschrieben habe. Mhm. Und 2 Tage später war mir vollkommen klar, die Karriere ist beendet jetzt, weil da stand da, 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 da.
Trio.
Wirklich so ausgeschrieben. Ja, genau. Es könnte ein Trio-Song sein, aber ich erinnere mich an dieses kalte Gefühl, wo ich gemerkt habe, das kannst du ja gar nicht. Das ist ja vollkommen schrecklich, was du. Und da war meine Karriere vorbei.
Ja.
Du musst ja aber was schon in der Hand gehabt. Hast du schon gezeichnet?
Ja, ich habe mit 13 so meine ersten Comics gemacht. Die waren natürlich grauenhaft. Ich habe die auch noch.
Hast die noch?
Ja, ich habe die tatsächlich noch. Also 78 war, ich weiß nicht, ob ich wirklich 13 war, aber so in der Richtung. Und ja, klar, waren die furchtbar. Ist ja logisch. Andererseits, man muss halt dann einfach weitermachen und sag mal, gewisse Selbstüberschätzung schadet nichts in dem Moment.
Ja.
Es sollte irgendwann sich paaren mit Realismus, weil nur über Selbstüberschätzung ist halt auf Dauer auch nichts. Aber
es hilft für da einfach.
Ja, am Anfang auf jeden Fall. Also man darf da nicht denken, ich bin schlecht, weil das sagen die anderen schon genug. Dann ja, muss dann einfach ein bisschen durchbeißen. Und wenn man es lang genug macht, kommt man dann zu dem Punkt, wo die anderen schlechter werden.
Ja.
Und wo man dann merkt, oh, ich werde immer besser.
Ja? Dann
macht es Spaß.
Da habe ich aber auch so das Gefühl, das ist auch eine Eigenart von dir, so dieses Dranbleiben, auch dieser Geschäftssinn, auch das zu haben, auch das spielt ja eine große Rolle, dass man sagt, nicht nur jetzt vom künstlerischen Aspekt her sagt, ah, ich kann das kann das wirklich gut und ich werde auch immer besser, sondern auch sagt, ich habe auch noch andere Ideen, was ich damit machen kann und wie ich das vielleicht auch an die Leute dranbringe.
Ja.
Ne, du warst ja im Verlagswesen tätig, du weißt also und bist es auch natürlich jetzt noch und hast da gute Idee immer gehabt. Und wenn man dein Repertoire so sieht, was du alles unter die Leute bringst, ist es ja einfach viel Output. Würde ich sagen, Geschäftsmann muss man auch sein können, dass man besteht?
Auf jeden Fall. Also sag mal, der Klassiker ist ja, dass ein kreativer Mensch, Musiker, Schriftsteller, Zeichner, dass es in erster Linie ein kreativer Mensch ist und kein Geschäftsmann.
Mhm.
Die üblichen Diskussionen kennen wir ja aus dem Musikbereich, wo dann die Beatles über den Tisch gezogen worden sind und die Stones, wie sie alle heißen. Und die dann halt irgendwann gemerkt haben, sie müssen selbst einen Taschenrechner in die Hand nehmen. Und so mit Anfang 30 haben sie dann ihre besseren Verträge abgeschlossen.
Mhm.
Aber natürlich sind die 10, 15 Jahre komplett über den Tisch gezogen worden.
Mhm.
Und deswegen ist es immer gut, wenn man selbst ein bisschen das einschätzen kann. Und versucht natürlich, den Geldbeutel halt zuzulassen und nicht alles rauszuschmeißen für andere Leute. Aber es ist schwierig.
Ja.
Das ist nicht jedermanns Sache.
Monchi, was würdest du sagen? Ist das was? Ne, jetzt musst du, Monchi, muss man kurz der Glas wegstellen. Vorsicht, das sind Zeichnungen, das sind 100.000 Euro wert. Pass auf.
Spaß auf.
Ja. So, steht's lieber auf den Tisch. Monchi, was würdest du sagen? Wir haben jetzt schon mit mehreren Leuten auch gesprochen und haben immer gemerkt, da gibt es Parallele. Auch wie ist das parallel zu deiner Laufbahn mit 13 Jahren? Hast du schon gewusst, dass du dringend der berühmteste Mann von der Pfalz im musikalischen Bereich wäre, willst?
Bei mir war es ja ein bisschen anders. Da. Also mit 13 habe ich, glaube ich, sogar angefangen, Gitarre zu spielen. Doch, das kann so sein. Das war die Zeit. Da habe ich das erste Mal eine Gitarre überhaupt. Ich habe eine Gitarre von meinem Nachbar geschenkt gekriegt. Die hat er nämlich im Keller gehabt.
Mhm.
Und die kennst du gar nicht, die Starre, gell?
Nee, die kenne ich nicht.
Ja. Vom Nachbar die Gitarre geschenkt gekriegt. Die hat er im Keller. Ah, buh, ich habe noch eine Gitarre im Keller. Und da habe ich die Gitarre genommen, habe sie geschenkt gekriegt. Bin zu meinem Musiklehrer damals, Ogerschen.
Oh.
Und der der Musiklehrer hat auch als Gitarre gespielt. Und dann hat er mir eine neue Seite drauf gemacht und hat mir 3, 4 Griffe gezeigt. Und die habe ich daheim geübt. Die kann ich heute noch. Das sind ja bloß die 3, wo ich
gehabt. Bis aufs Spoken on the Water.
Ja, und so habe ich das erste Mal auch Musik gemacht. Ja. Und vorher war ich auch im Kirchenchor und im Schulchor. Und so habe ich gesagt, ich wollte schon immer Musik machen, aber nie die Gelegenheit gehabt. Bei mir war es aber ziemlich spät. Dann. Ich bin ja mehr damit nicht an Eike gerutscht, Musik zu machen. Aber ich finde es schön, wenn man vom Anfang an weiß, hey, das könnte doch was werden. Oder ich glaube, ich weiß es gar nicht, ob man das weiß.
Das ist so unglaublich schön, die Vorstellung, dass man mit 13 schon sagen kann, ach Gott, das ist eine Leidenschaft, die würde ich gerne verfolgen.
Die Lokführerabteilung habe ich halt übersprungen. Also die Klassiker, so mit 6, 7 will ja jeder Polizist werden oder Eisenbahnmensch oder so, das wollte ich nie. Ich weiß ich noch, erste Klasse, Frage, was wollt ihr werden? Ich habe nicht gewusst, was ich werden will.
Das ging mir aber auch so. Ich wusste
das
auch
war mir zu doof.
Ja.
Polizist ja, muss wird mal erschossen.
Das ist nicht gut. Politiker, langweilig.
Ja. Zeichner kriegt einen krummen Finger.
Ja.
Nee. Gibt es eine Berufskrankheit bei Zeichner, sag mal?
Krumme Rücke vielleicht.
Krumme Rücke.
So. Aber das geht. Also da habe ich noch keine Probleme.
Kennst du andere Zeichner? Hast du Kontakte?
Ja. Also in der Pfalz gibt es relativ wenige. Bundesweit kenne ich einige. Also von früher her schon. Also zum Beispiel der Ralf Rute, der recht guter, bekannter Cartoonist. Den Perscheid habe ich mal kennengelernt. Mit dem Uli Stein war ich mal auf dem Klo. Also nebeneinander.
Zusammen,
habt ihr nebeneinander, cool. Nebeneinander.
Habt ihr euch gemolt.
Aber den habe ich nie kennengelernt. Und viele Franzosen noch hatte ich mal Kontakt auch mit französischen Verlagen und so weiter. Ist immer interessant, weil die haben natürlich auch was zu erzählen, wo man dann sich was abgucken kann. Das ist so wie auch wieder wie bei Musikern, wie bei Schauspielern.
Schön,
man redet drüber und denkt, oh, gute Idee, mache ich es auch.
Ja.
Ne? Also es ist ganz klar, man guckt natürlich immer und man klaut, wo man kann. Das ist sehr vernünftig. Das spart einen Haufen Zeit und spart einen Haufen Geld, weil man muss nicht immer das Rad neu erfinden.
Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe von einer Begegnung gelesen, die du dann aber nicht ausgeführt hast, dass du ganz lustige Begegnungen mit Walter Mörs mal gehabt hast. Solche. Was war das? Erinnerst du dich daran? Oder ist das falsch wiedergegeben?
Moment mal, lustig? Was war
das? Oder eine schöne Begegnung,
hieß ach Gott, es. Ja, das habe ich schon wieder vergessen. Genau, in jungen Jahren, da hat man dann gerade so angefangen mit dem normalen Comicverlag, da wollte man dann Comics verlegen, logischerweise, und haben den Walter Mörs kennengelernt, damals noch recht unbekannt. Und dann ging das so langsam los mit ihm und seiner Bekanntheit.
Ich muss sagen,
Captain Blaubär, Arschloch, kleines Arschloch, genau. Ja. Captain Blaubär noch nicht.
Ah ja.
Kleines Arschloch, genau. Und dann haben wir gesagt, oh Walter, wie sieht's denn aus? Für einen kleinen Verlag hast du bestimmt noch was übrig. Er sagte, ich habe jetzt gerade alles verkauft an Eichborn, kleines Arschloch und so weiter. Aber ich hätte da noch so ein Kinderbuch. Und jetzt kommt's wieder, der Captain Blaubär.
Wirklich?
Das hätten wir machen können.
Nee.
Aber, und da muss man dann ganz klar und realistisch sein, wir hätten nie Geld rausziehen können, weil das war nicht unser Kernthema. Wir waren zu zweit, wir haben keinen Vertrieb gehabt in dem Sinn. Und sowas muss man im großen Stil durchziehen. Das haben sie auch gemacht mit Fernsehen und so weiter. Hätten wir nie hinbekommen.
War das schon zu Zeiten vom Agiro Verlag dann oder sprichst du jetzt von der Zeit, als du bei Carlsen?
Also ich habe, das ist immer kompliziert zu erklären, ich versuche es trotzdem, ich war schon immer selbstständig mit meinem Verlag, damals Boissel und Löhmann, also der Uwe Löhmann war mein erster Geschäftspartner und war aber nicht nur Verleger im eigenen Sinne, sondern ich war auch immer Dienstleister, was weiß ich, als Grafiker oder später dann als Vertriebsmann bei diversen Comicverlagen und später bei Carlsen. Das ist aber schwierig immer darzustellen, weil das geht so hin und her. Die Leute verstehen eigentlich nicht, was ich gemacht habe. Deswegen das Interessante oder das, wo die normalen Menschen jetzt sagen wir, am meisten mit anfangen können, ist das, dass wir seit 2007 machen wir Agiro. Das ist der Pfalz Verlag. Und das ist eigentlich nur ein Teilaspekt von dem, was wir alles machen. Aber das ist das, was man am besten darstellen kann hier. Also 100% Pelter ist gleich Agiro Verlag und Agiro Verlag ist auch alles zum Thema Pfalz, also Krimis, Bildbände und so weiter.
Das ist nämlich so die Frage, kannst du das kurz zusammenfassen, was ihr da schwierig alles in dem Agiro Verlag macht, wenn man sich also, die Webseite anguckt,
das ist ja wahnsinnig viel. Also wir machen alles, die ideelle Klammer ist Pfalz, das heißt, wir machen alles zum Thema Pfalz, egal was es ist. Theoretisch bis zum Kinofilm, was wir nicht tun, aber
noch nicht.
Nein, garantiert nicht. Das übersteigt bestimmt auch unsere Möglichkeiten. Aber ich sag mal, T-Shirts, Frühstücksbrettchen, Duppegläser, Bücher, Aufkleber, Magnete und. Also alles, was man bedrucken kann, unter anderem mit unseren Motiven, machen wir gerne. Und da gibt es auch keine Grenze. Also so Mannheim nehmen wir noch mit, als die Kurpfalz. Und dann wird es eigentlich so vom Geografischen her dünn.
Das ist wieder die Parallele, ne? Wie wir musikalisch unterwegs sein können auch. Ne?
Ich denke, ihr seid da fast 1:1, nur halt mit einem anderen Bereich.
Ja, bei uns ist auch der Rhein leider.
Ja, das ist wie die Berliner Mauer.
Ja, das ist eigentlich, sage ich ja öfters, der Rhein soll ja nicht trennen, das soll eigentlich verbinden. Aber
ist aber
irgendwie
so.
Macht es das trotzdem. Ja. Gell? Ja, Agiro, das ist ein komischer Name, ist das chinesisch oder was ist das?
Agiro war der Gründer von Oggersheim. Das weiß man vielleicht.
Das weiß ich als Oggersheimer sowieso.
Ja,
natürlich.
Ja.
Das war ja
warum wärst du dann nicht so rot?
Das war eine Fanfrage eigentlich.
Also es gibt eine Agiro-Apotheke, eine Agiro-Straße. Und wenn man nach Oggersheim reinfährt und das Wappen sieht mit dem Löwen, der hat ein A, ein großes A in der Pranke. Und das kommt dann von Agiro bzw. Agridesheim. Zum Beispiel gab es auch den Friso mit Friesenheim, Mundo, Mundenheim. Also es waren so, ich hoffe, ich sage jetzt nichts verkehrt, ich glaube, es waren Franken. Ich muss aber irgendwann mal nachgucken, ob es auch wirklich stimmt. Und aus diesem Namen hat sich dann irgendwann dieses Oggersheim herausgestellt, gebastelt, gerissen, kristallisiert.
Kristallisiert,
ja. Sehr
gut. Der Agiro Verlag hat auch das Buch Hibbe wie Tribbe, der Reiseverführer von Dr. Michael Werner veröffentlicht. Wie seid ihr da zusammengekommen?
Den Michael Werner kenne ich schon seit ein paar Jahren. Der war in der Jury von Mundartwettbewerb Bockenheim. Da war ich auch. Drei Jahre oder vier Jahre, ich weiß gar nicht mehr. Und dann musste ich aber aus zeitlichen Gründen musste ich dann aufhören. Aber das war ganz nett immer und wir haben es gut verstanden. Und als er dann sein Buch im Kopf hatte, war es eigentlich folgerichtig, dass er bei uns landet, weil erstens mal, wir kannten uns, das war also ein relativ einfaches Abstimmen. Zumal ich auch gut, denke ich mal, auf ihn mich einstellen konnte, also im Gegensatz zum normalen Verlag, der vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Und dann muss man auch sehen, es gibt fast keine Verlage mehr in der Pfalz.
Aha. Aber ganz ehrlich gesagt, ist das ja auch wie die Faust aufs Auge. Also es gibt einen Verlag, der sich mit, der schon als Aushängeschild hat, 100% Pelzer. Zu wem sollte Michael Werner und Schatz gehen? Also ist wirklich die Frage.
Ja. Also wenn es jetzt einen anderen gäbe, der das besser machen könnte, würde ich sagen, geh zu dem. Ja, kein Problem.
Erzähl mal für einen Laie, für mich. was macht ein Verlag? Was ist da deine Hauptaufgabe?
Der Munchi sucht nach einem neuen Nebenjob.
Was brauche. Ja, aber ich komme jetzt mit einer Buchidee zu dir. Und dann sagst
dann
du,
haben wir ein Problem.
Oder ja, machen nichts, was ich nicht verrate. Machen keinen Schrott.
Das sollte man vermeiden, ja.
Ja.
Ja, also der Klassiker ist, es kommt jemand und sagt, ich habe da mal was geschrieben. Mhm. So, und dann guckt man sich das an. Die erste Instanz ist, es spielt in der Pfalz. Ja, dann ist gut und nicht in Hamburg. Dann kann man mal weitergucken. Dann ist es ein Thema, was man verkaufen kann. Also zum Beispiel, um es negativ zu sagen, verkaufen kann man nicht Lyrik.
Aha.
Geht gar nicht.
Aha, das heißt Mundartgedichte.
Grauenhaft.
Geht nicht.
Geht gar nicht.
Oh Munchi, das jetzt haben wir ein Problem.
Das war vor 20 Jahren, war das noch ein Thema mit dem Dremel und so weiter. Mhm. Der Dremel war aber auch ein guter Verkäufer. In erster Linie ein guter Verkäufer.
Okay.
Ja. Also mein Regal ist voll mit so Sachen.
Ja, ja.
Munchi, du bist Liebhaber.
Ja.
Ja, das kann sein.
Du wünschst dir die Sache auch kaufe, wenn du dafür ganz hohen Aufwand aufbringen musst, weil es dich sehr interessiert.
Ja.
Aber ein Verlag lebt wahrscheinlich nicht von so Leuten, oder?
Nee, wir leben eigentlich von den anderen. Also nicht von den Liebhabern, sondern von den Käufern. Mhm. Also du bist wahrscheinlich für uns relativ uninteressant, weil du interessierst dich richtig so für die tiefe Materie. Mhm. Und also wir haben festgestellt, je mehr Text, desto schwieriger wird's.
Ah, ja.
Also dicke Bücher mit viel Text ist meistens schwieriger zu verkaufen, schwieriger zu produzieren, als zum Beispiel jetzt die 100% Pelzer Cartoons, weil einfach die Leute, ja, die wollen unterhalten werden, wollen was Nettes. Also es gibt natürlich auch Menschen, die richtig noch lesen, aber es ist schwierig.
Monchi, ich will dir den Traum nicht
abschätzen. Ja, ich bin raus mit Lese.
Nee, ja, als der Punkt Lese kam, war es. Aber ich hätte es vorher noch gesagt, ja, ich meine, Schreiben ist halt, also wir müssten so viel Geld für Lektorat und sowas ausgeben, bis es lesbar ist.
Das ist wirklich wahr. Lektorat ist teuer. Das ist wirklich, also die Auflagen sind fallend. Okay. Und Verkaufszahlen ist aber auch einfach schwierig, weil halt jeder heutzutage Bücher machen kann. Aufgrund dessen, dass die Produktionskosten so niedrig sind und die Hemmschwelle so niedrig, genauso wiederum im Vergleich dazu die Musik. Mhm. Da kann ja in Anführungszeichen jeder, der durch die Tür geht, kann eine Musik machen, kann ein Lied machen.
Ja.
Ob das dann gut ist oder nicht, aber es ist gemacht und verdrängt natürlich immer dann auch den anderen. Mhm. Ne? Also man kann nur zwei Ohren und in der Zeit kann man halt nur ein Lied hören und nicht drei.
Okay, aber jetzt kommt jemand mit einer guten Idee.
Ja.
Und prima. Du sagst, hey, hopp, das könnte was werden. Und dann nimmst du das dann 1:1 und tust es dann umsetzen? Oder?
Es kommt immer darauf an. Es gibt Leute, die sind relativ gut, professionell vorbereitet. Die wissen schon, was sie wollen. Und das passt dann auch, was immer mal wieder vorkommen kann. Mhm. Es gibt auch Leute, die haben Sachen, also wirklich, ich habe nur eine Idee, was dann meistens schwieriger wird, weil das muss man dann auch richtig erarbeiten. Und das ist natürlich auch ein Zeitfaktor. Und es kommt immer auf den jeweiligen Typ drauf an. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt jemand mir nicht sympathisch ist, muss man ja leider sagen, es ist wirklich auch, es geht viel über die Persönlichkeit, wenn jemand richtig nett ist und ein tolles Buch hat, super. Und wenn er nur nett ist, dann ist es auch schon mal gut. Mhm. Aber wenn er mich jetzt halt komplett nervt mit, was weiß ich, das Buch ist noch nicht fertig, aber er will schon mal einen Scheck über 3 Millionen, dann werden wir nicht groß weiterkommen.
Mhm. Also es ist wie in alle anderen Bereiche auch, der persönliche Eindruck, wie man sich versteht, wie man kommuniziert miteinander, spielt einfach auch da eine große Rolle.
Ja, es verschiebt sich immer mehr in die Richtung bei mir.
Aha, meinst du, das ist auch eine Sache von deiner Erfahrung im Business sozusagen?
Ich werde älter und meine Nerven sind naja, also früher sagen wir so, da habe ich gesagt, komm, das machen wir und das machen wir und das können wir auch noch machen. Aber irgendwann merkt man, man kann nicht alles abhaken. Ja. Ja, es gibt dann halt Leute, die machen es dann beim anderen Verlag, was auch okay ist. Dann sage ich, ich kann nicht die Welt retten und alles produzieren. Dann wir konzentrieren uns auf die Leute, mit denen wir können und auf die Produkte, wo wir denken, dass man verkaufen kann.
Ja, da sind wir erstmal froh und geehrt, dass wir hier sitzen dürfen heute. Das finde ich gut, dass du Zeit für uns
hast. Er hat aber nicht gesagt, dass er dich leiden kann.
Nee, aber er hat gesagt, wenn er mich nicht leiden könnte, dann hätte er gesagt, er hat keine Zeit.
Stimmt.
Das könnte passieren, ja. Das erlaube ich mir manchmal dann. Ja. Aber das macht jeder. Also wenn es zu nervig ist, irgendwann sagt man, es ist einem die Zeit zu schade für.
Ja. In dem Stadium sind wir natürlich nicht. Was wir mit der Musik machen, ist ein Hobby für uns. Natürlich spielen wir und natürlich schreiben wir auch Sachen und natürlich kommen auch Leute zu uns. Monchi, wie ist das? Auf wie viele Weinfäsche warst du schon, wo jemand dir die spitze Idee für den Text gegeben hat?
Christoph, du wirst lachen. Ich habe
Hab hier gerade was.
Ich habe die Woche schon was gekriegt.
Ja?
Ja, ja?
Nee, lese es bitte nicht vor.
Ich lese es nicht vor, aber also es passiert oft, dass ich auch von Fans von uns einfach so ein paar Textideen zugeschustert kriege oder sage, hey, da könnte man was machen.
Ja.
Manchmal ist was Gutes dabei. Ja. Aber ja, man muss halt auch gucken, ob es passt. Ja? Das ist halt immer so eine Sache.
Hast du das auch, dass jemand sagt,
selten, aber Idee? Es kommt vor. Also ich habe mehrere gute Freunde, Bekannte, die tatsächlich auch wirklich gute Gags geliefert haben. Das sind meistens aber Leute, die auch dann schon visuell denken können. Also die auch schon mal wirklich sich das ausdenken können, wie das aussehen könnte. Ne? Mhm. Also da haben wir wieder so die Situationskomik, die man nicht eins zu eins übertragen kann. Nach dem Schema, ich war da und da, dann hat der und der das gesagt und jetzt mach du das mal. Das funktioniert meistens nicht, weil es halt zu persönlich ist. Aber es gibt halt Gags, die funktionieren. Und es gibt auch Leute, die können sich das richtig ausdenken. Wenige, aber kommt vor. Und es gibt auch mal so Zufallstreffer. Ich habe zum Beispiel einen Schulfreund, den habe ich, glaube ich, 84 das letzte Mal gesehen. Der schreibt mir jetzt eine Mail. Es fände ja ganz toll, was ich so mache. Und er hätte so 2, 3 Ideen. Und in der Tat, es war wirklich 2 dabei, die richtig gut waren und die ich dann auch umgesetzt habe für die Zeitung.
Oh, toll.
Und das ist echt eine hohe Trefferquote.
Ja.
Also ja, 2 von 2 ist gut.
Nee, es waren also 5 oder 6. Also, aber das ist schon super.
Ja.
Also 1 zu 20 ist wäre okay.
Ja, aber ich meine, das ist ein kreativer Prozess, sowas sich auszudenken und es gibt Leute, die in ähnliche Schema auch denken wie man selber und man findet man sich wieder und das merkt man schon auch beim Texte schreiben, schon allein wenn Leute ein bestimmtes Lied für uns vorschlagen, sagen, ey, das wäre doch mal ein cooles Lied und man erkennt schon an der Auswahl vom Lied, ich sag nur Britney Spears, dass das echt eine witzige Idee sein könnte, so ein Lied zu machen, dann merkt man schon, da schwimmt man auf einer Wellenlänge und dann passt es und das ist mit Sicherheit auch bei dir nicht leicht. Ich meine, machst du das wirklich alles selber? Ihr seid ja mehrere Leute. Sind das immer nur deine Ideen, die da einfließen?
Nein. Ihr seid also ein Team. Ich bekenne mich dazu, dass ich wirklich gucke überall und klaue, wo ich kann. da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil das macht jeder, auch wenn es nicht jeder behaupten würde. Aber das kann man gar nicht ausschließen, weil wenn man, wie der Monchi sagt, 10 Auges durch die Straße geht, dann ist es eigentlich fast unvermeidlich, dass man irgendwas aufsaugt, was vielleicht ein anderer schon im Kopf hatte. Ich habe tatsächlich schon Cartoons gehabt, die habe ich aufgezeichnet und habe gesagt, so geil. 3 Tage später war das im Stern drin. Jetzt nicht, weil er es von mir gesehen hat, sondern weil ich dem Moment den gleiche Idee hatte. Ne? Also ja. 3 Tage später kann er nicht so schnell geklaut sein von mir. Also insofern weiß ich, das lag einfach in der Luft.
Es lag in ne? der Luft.
Also ein Gag zum Navigationssystem oder sonst irgendwas. Manche Sachen sind einfach so offensichtlich, die muss man machen. Und wenn mir jemand, wie gesagt, ein Freund von mir oder so eine gute Idee liefert oder ich habe einen Buchhändler, das sage ich dann, mir fällt nichts ein, ich will mal was machen zu dem und dem Thema und dann spinnt er mit mir 5 Minuten rum, dann kommt was.
Ja.
Na, dann ist dann von ihm was, von mir was und irgendwann, das ist ruckzuck, ist es dann ein Gag. Das wenn kann passieren.
Wenn wir einen Text schreiben, also meistens Christoph, nee, ich gehe mal zu mir. Wenn ich einen Text schreibe, fange ich an zu schreiben und dann liegt der meistens.
Ja.
Der liegt und irgendwie komme ich manchmal nicht weiter. Passiert das bei dir bei Zeichnen nach?
Ganz, ganz klassisch. Also wenn ich jetzt einmal eine Woche nichts gemacht habe, also ich musste dann immer nur im Büro sitzen oder in der Gegend rumfahren, oder, also ich habe jetzt kreativ nichts im Kopf gehabt. Mhm. Dann ist es wirklich so, da muss das kreative Schwungrad wieder in Gang gebracht werden. Das heißt, am ersten Tag kommt nichts. Da kommt eigentlich nur Blödsinn durch den Kopf. Ich zeichne dann Haufen Blätter voll, schreibe irgendwelchen Mist zu irgendwelchen Figuren. Was weiß ich, ein Ritter läuft durch die Gegend und sagt, ich bin der rostige Ritter oder sonst. Vollkommener Schwachsinn, ne? Also nicht witzig. Also mehr oder weniger.
Obwohl ich
den ja, das ist noch, das ist jetzt noch mal einiger.
Schreib's auf. Kennt mal Kinderserie.
Du hast gesagt, wir dürfen klauen. Das
ist ja natürlich. Aber es gibt schon einen Ritter Rost, ich sag's nur.
Scheiße.
Also ich mach dann irgendeinen Quatsch, ne? Was weiß ich, ich bin der Ritter Rost und esse Marmelade oder so. Das ist nicht witzig.
Stimmt.
Und dann male ich noch eine Elbetritsche dazu oder ein Alien oder sonst irgendwas. Und da male ich dann 20 Blätter voll und denke mir, alles Blödsinn, zur Seite legen. Am nächsten Tag nimmst du die Blätter und dann kommt, das ist, ja, es formt sich so richtig, ist wie bei dir auch, wo dann einfach 2-3 Bilder zusammenkommen. Und dann dreht man einmal den Text und dann wird aus dem Alien wird dann Star Trek oder was auch immer. Mhm. Und dann passt es auf einmal. Und dann noch falls. Das ja, es reift wie ein guter Wein.
Ich sag dir mal, wie Melodien entstehen. Und zwar kannst du es ungefähr, also du hast dein, was machst du denn jetzt? Du hast dein Block in der Tasche und rennst rum. Das ist dein, ne, also weil Monty ist eine Vision, wie du arbeitest. Und bei mir ist es aber so, es macht morgens um 7:30, dann macht es Bing und dann kriege ich eine Nachricht von Monchi aufs Telefon. Mhm. Und auf der Nachricht steht schon ein Betreff B9 Ludwigshafen, irgendwas. Und dann sehe ich schon, aha, GPS-Signal, der hat irgendwas aufgenommen auf der B9. Und dann kommt die Nachricht und die geht so Schanana, 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 ja, und dann halt der Refrain. Schanana.
Fast doch, fertig. Hier.
Mach doch mal was
draus.
So. Und dann fange ich da hin und denke,
was?
Und dann versuche ich, die Tonart zu erkennen, geht nicht. Und dann mache ich was ganz anderes, schicke es ihm und habe gesagt, das habe ich doch draus gemacht. Und dann sagt er, ah, super, geile Idee.
Genau so ist es.
So läuft
es. Ja. Du kannst ja jetzt einspielen, Mull.
Genau. Ja, wir hören, ihr seid jetzt live Zeuge. Hier, so hört sich das an. Ja.
Aber genauso ist es beim Live-Zeichen auch, wenn die Leute dann sagen, mach das und das, denke ich mir, nee, das mache ich nicht, das ist nicht lustig, ich mache komplett was anderes. Und dann sind sie alle begeistert, weil sie sagen, ah ja, genauso habe ich mir das vorgestellt. Das ist wirklich, das ist einfach kreativer Prozess, das muss so sein.
Also du hast aber auch so korrektiv,
also
bei Monchi ist es so, der singt schalalalala und ich muss dann irgendwas dran rumbiegeln, dann kommt der Harry und sagt, Leute, das ist doch scheiße, wir brauchen das so und so und dann sagt der Alex, ihr habt keine Ahnung, wir machen es so. Und wir sind viele Leute, die da dran dann rumbosseln.
Ja.
Aber bei dir, hast du auch korrektiv?
Ja. Also ich mache das im Prinzip auch so. Ich schreibe mir selbst Schalala hin und sage, mach mal was draus. Und dann mache ich was draus.
Ja.
Und dann zeige ich es eigentlich immer zuerst meiner Frau, die dann einen relativ anderen Geschmack hat als ich. Und wenn du sagst, das ist totaler Mist, dann kriegt es nochmal der Redakteur geschickt, weil der auch wieder einen anderen Geschmack hat. Und vielleicht habe ich Glück und es geht dann doch durch. Also vergeben ist es noch nicht. Und, aber wenn beide Sachen, das ist Mist, dann muss ich mich nochmal hinsetzen. Aber es kann auch sein, dass ich den Cartoon dann dem Redakteur schicke und denke, naja, so richtig doll ist er nicht. Also im Prinzip die Schalala-Abteilung. Mhm. und dann sagt er, mach doch das und das draus. Also der Redakteur selbst, also Michael Konrad bei der Rheinpfalz am Sonntag, also ich hoffe, er hört es jetzt. Ich muss mal loben.
Wir schicken es ihm.
Ja, ist ein guter. Der macht ja auch die Rubrik, das sag bloß und ich mein ja bloß und so weiter. Also das ist schon ein guter. Also da habe ich echt Glück gehabt. Und der sagt dann manchmal, kann ich nicht irgendwie das Watt austauschen oder irgendwas drehe noch. Und tatsächlich wird besser.
Wird dann besser.
Ja.
Ich finde es total spannend aus dem Blickwinkel heraus, wenn ich mir vorstelle, ich habe die Reibhals am Sonntag da liegen und ich gucke mir den Cartoon an oder ich sehe zum Beispiel bei meinen Eltern hängt dein Kalender, ja, und der Tageskalender, jedes Mal anderes Bild, wenn ich sehe. Und man stellt sich vor, die Leute gucken sich das an und haben auch eine Vorstellung natürlich von dir, wie du aussiehst, dass du da wahrscheinlich in der Wollstube hockst und das alles aufmolst direkt gleich und zack, dann geht's zur Zeitung, die sagen, geil, wieder neu, Porzell wird nicht korrigiert, zack, geht es so durch. Aber auch wie man sich das so vorstellt, wie du halt einfach so bist. Und es ist natürlich, wenn man dir jetzt gegenüber sitzt, ne, du bist nicht der knubbelnasige, rotnasige vom viele Wolltrinke
Felser
mit einem dicken Bauch
natürlich.
Und der Latzos oder was weiß ich. Ja. Das bist du nicht. Nee. Ne, da sitzt ein hochgewachsener, schlanke Kerl, der vor allen Dingen aber auch hinter der ganzen Situation oder hinter der ganzen Idee auch jetzt nicht nur so Schlagzeile produzieren könnt, sondern man merkt im Gespräch, nee, du hast auch so einen ganz feinen Humor, das ist so ein bisschen auch ein schwarzer Humor als einmal.
Ja, kann man aber nicht immer machen.
Kann man, ja, das wäre so ein bisschen die Frage. Ne? Gibt es auch einen Steffen Borzell, der eigentlich auch sowas wie so etwas dunklere Graphic Novel machen könnte, wo so ein bisschen was mit Leicheberge und so irgendwas auftaucht? Jetzt mal unabhängig davon, ob man das veröffentlichen kann oder nicht. Gibt es das?
Also Graphic Novel, das ist so ein Begriff, da muss man erstmal erklären, was das ist. So,
ja, erklärt mir das mal, bitte.
Eigentlich ein richtiger Comic, ne?
Ja.
Also Graphic Novel ist eigentlich nur ein Marketing-Gag, insofern, dass man eigentlich sagt, Comics für Erwachsene. Das hat man früher gesagt, Comics für Erwachsene war da immer so ein bisschen Sex und Gewalt und jetzt ist es halt so ein bisschen mit Anspruch, ne?
Ja.
Schwarz-Weiß und ein bisschen teurer und... Aber wenn ich jetzt mir vorstellt, ich mache so einen Horror-Gothic-Comic zum Beispiel... Das wäre eigentlich nicht so meins. Ich lese das gern, aber es ist furchtbar anstrengend, das zu machen. Es ist viel Arbeit und da bin ich, ganz ehrlich, bin ich echt zu faul dafür.
War das mit 13 anders? Hat der 13-jährige Steffen, hat der sowas gezeichnet? Was hast du gezeichnet damals?
Ich habe auch angefangen mit Funnies eigentlich, weil fand ich immer schon lustig, also lustiger logischerweise. Mhm. Wobei den ersten Comic, den ich dann veröffentlicht habe und auf dem Schulhof verkauft...
Mit, ja, mit 16.
Wenn's, ja, ich 16 oder 15. Ich 82 gelesen. War das. Müsst nachgucken. das war ein realistischer Action-Comic.
Aha.
Aber aus heutiger Sicht kann man da niemand mehr zeigen. Ist ganz furchtbar. das ist so wie, also echte Jugendsünde. Und danach habe ich dann gemerkt, ich bin eigentlich kein Zeichner, der realistische Action-Comics kann oder zeichnen sollte, sondern bin dann irgendwann zur Erkenntnis gekommen, dass Funnies, also lustige Sachen, viel leichter zu zeichnen sind und was mir auch näher liegt.
Mhm. Vielleicht hat ja irgendjemand noch so einen Comic.
Ja, ein Schulfreund erpresst mich jedes Mal, wenn er mich sieht.
Gibt's die Dinger
noch? Ja, ja, ich habe noch so 2-3 Belegexemplare.
Steffen, wir haben schon mit Musikern gesprochen, die uns erzählt haben von der rituellen Verbrennung ihrer Erstwerke.
Ja,
aber das sagt, da gibt's noch
ja,
was von dir.
Ja,
ja. Vielleicht magst du ja auch 1-2 Sachen von deinen Frühwerken für uns für Instagram zur Verfügung stelle.
Das will ich das nicht.
Ich hab's klare Aussage.
Wir haben gesagt, wir probieren es.
Ja, aber wir könnten ja mal was von dir rauskramen.
Von mir? Meine Frühwerke.
Ja. Das, was auf dem Speicher liegt.
Vertonen. Genau. Ich hab auch noch ein paar Sachen.
Das wollt ihr nicht.
Das will keiner sehen. Nee. Aber ich sag mal, im Bereich so ein bisschen in lustigen Cartoons, die ein bisschen brutaler sind oder politisch nicht korrekt und so weiter, da habe ich einige. Da überlege ich mir aber wirklich, verlege ich die oder bringe ich die irgendwann? Und wenn ja, wie und wo? Weil, also zum Beispiel für die Rheinpfalz, wobei man sagen muss, für eine klassische Tageszeitung geht die Rheinpfalz am Sonntag schon sehr weit. Also man kann viel machen, wo man früher gar nicht gedacht hätte.
Ja.
Aber natürlich gibt es immer Grenzen und das ist auch, das ist keine Schere im Kopf. Das ist einfach, wo man sagt, oh, das bin ich nicht, das will ich nicht. Das ist mir jetzt echt zu blöd oder zu brutal oder sonst irgendwas. Wobei man halt auch aus Versehen Sachen macht, wo man sagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jemand drüber echauffiert. Ne? Also wo ich jetzt gezeichnet habe, wo der Redakteur gesagt hat, das ist in Ordnung, keiner in der Redaktion hat was dagegen gehabt, dann wird es produziert, verlegt, also in der Zeitung produziert. Und dann gibt es dann tatsächlich 2, 3 Leute, die sich dann aufregen.
Gut.
Das ist normal, das passiert.
Ja, das war schon früher so, dass dann Leserbriefe kommen, das ist heute mit Sicherheit viel schlimmer. Ein Leserbrief ist die Entsprechung, ist dann Facebook-Post oder sonst irgendwas, da geht es dann rund. Ne?
Es geht. Also ich bin, glaube ich, was das angeht, relativ weit außen vor.
Aber du weißt ja, Schriftsteller machen sowas auch. Ja. Ja, die nehmen dann ein Pseudonym und veröffentlichen vielleicht darüber was. Wir machen das auch. Ja, wir machen auch ernsthafte und ganz tiefsinnige Musik und Texte. Wir verraten aber das Pseudonym nicht. Ne? Dass man uns nicht an der Karre fahren kann, weil wir fürchten natürlich auch um unser Standing. Ja?
Jeder singt
wir sind die lustige.
Ja, eben.
Hochdeutsch und
Englisch.
Und hat Moll-Akkorde. Ja. Das können wir uns nicht leisten, deswegen machen wir das, verraten wir das nicht. Aber das wäre so ein Tipp, Karriere-Podcast für dich. Ja. Mach doch ein Pseudonym, vielleicht Beffen Stoisel oder so. Wäre jetzt mein Tipp.
Boah.
Kannst du mal überlegen.
Ja.
Sag mal, ich hätte gefragt, mit deiner Erfahrung zu 100% Pelzer, was schätzt du, wie lange müsstest du in Erfurt wohnen, dass du 100% Thüringer machen kannst? Wie lange wird das dauern?
Also vermutlich würde das überhaupt nicht funktionieren, also auch bis zum Lebensende nicht, weil jeder sagt, sie sind ja gar nicht von da. Also das auf
erforderlich. Ja, wenn das jetzt aber keiner wüsste.
Ja.
Mit einem Pseudonym, ich weiß nicht, wie Leute in Erfurt
helfen. Bis zu einem gewissen Grad kann man das natürlich machen. Also wenn ich mir jetzt angucke, Kollege, der Chaco Habekost zum Beispiel, ist kein Pfälzer.
Ja.
Ne, sagt er jetzt selbst, also der wohnt zwar jetzt in Dürkheim, ist aber eigentlich, ich glaube, aus Mannheim oder Heidelberg.
Ja.
Wenn man jetzt ganz detailliert sagen würde, der macht einen auf Pelzer und das passt ja gar nicht. Das ist ja ein Kurpelzer, also insofern passt das schon.
Ja.
Aber wenn ich jetzt aus Mannheim wäre und würde 100% Pelzer machen und nicht 100% Kurpelzer, dann würde das wird nicht passen. Mhm. Dann sagen die Leute, aber sie sind ja gar nicht von da. Ich meine, wenn ich schon sage, ich komme aus Oggersheim, dann sagen viele, ist das überhaupt Pfalz? Und dann sage ich, doch, ja, immerhin am Rhein, also auf der richtigen Seite. Aber das wird schon angezweifelt. Ne? Und wenn ich dann aus Mannheim wäre, dann wäre 100% Pelzer, das beißt dann.
Das wird nicht so passen.
Nee, das beißt.
Bist du 100% Pelzer?
Ja, Oggersheim ist Pfalz.
Ja.
Definitiv. Also wie gesagt,
kommst
außer wir willst es mal ausdiskutieren, das können wir dann vor der
machen. Auf keinen Fall.
Nee,
deswegen habe ich auch nicht gefragt, aber es wäre eher so die Frage dahinter. Fühlst du dich als 100%iger Pelzer?
Auf jeden
mit
Fall.
Allem
und das, ohne dass ich mich jetzt verbiegen muss. Also ich war jahrelang im Außendienst, sagen wir so, halb Deutschland habe ich abgefahren. Und immer wenn ich zurückgekommen bin, habe ich gesagt, oh, ist nett hier.
Ja.
Also es gibt auch, man darf es ja nicht sagen, aber im Saarland zum Beispiel gibt es auch total viele nette Leute.
Das ist richtig.
Schöne Ecken und also die sind mir eigentlich so vom Typ her am sympathischsten, auch wenn das jetzt meinen Cartoons widerspricht, aber das ist ja auch das wieder ein Stereotype.
Das ist in Ordnung.
Ja,
wir sagen auch immer, wir sind eine weltoffene Band, wenn die Leute anfangen, über Badenser zu schelten oder so, sagen wir, das ist Quatsch. Ey,
das ist also solange man drüber lachen kann, ist alles wunderbar.
Du hast aber ein schönes Städtel ausgesucht. War das bewusst?
Hier
in Neustadt, das ist ja.
Ja.
Also, wir sitzen hier jetzt gerade bei dir Mitte im Produktions.
Das ist wunderbar hier.
Also, es ist wirklich schade, dass wir nur einen Podcast machen. Ich weiß gar nicht, dass die Leute sich das vorstellen.
Beschreib
also, es ist wunderschön hier. Hier sind Schreibtische, tausende von kleinen Gimmicks, die man sieht. Ganz viele Zeichnungen auf dem Tisch, überall auf der auf den Schränke sind irgendwelche, ich denke mal so
Magnete?
Magnete, also so Ideen Skizzen. Schon. So
Skizzen okay, ja, und so. Das ist für den nächsten Tageskalender, bin ich gerade dabei.
Man sieht richtig, die Sache entstehe und auch archiviert Sache, die du schon gemacht hast. Also es ist ein kreatives Paradies.
Genau, und wenn man, und das Schöne ist dann nochmal, wenn man rausguckt aus dem Fenster, da sieht man komplett Neustadt. Das ist ja, es ist herrlich
ja.
hier.
Ja. Ist schön. Also das haben wir wirklich uns so ein bisschen rausgesucht. Mhm. Wir waren ja damals in Ockersheim und haben dann überlegt, wir ziehen privat und geschäftlich zusammen in ein Haus. So war der Plan. Und dann auch mit Geschäftspartner und Freund und so weiter. Also fast so eine erweiterte WG. Mhm. Und dann hat sich das alles ein bisschen zerschlagen. Und dann, um es kurz zu machen, meine Frau und ich haben halt das Haus dann gekauft und haben dann relativ viel Geld investieren müssen, bis das dann alles steht.
Aber das ist doch trotzdem so eine Stätte, wo man sich wohlfühlt, ja. wo man dann auch produzieren ja. kann.
Also wir haben geguckt, Speyer, Neustadt und Landau und sind dann halt in Neustadt gelandet.
Gute Wahl.
Ja.
Gute Wahl. Doch. Siehst, unser Herz hat es an Speyer, ja, haben wir an Speyer verloren.
Ja. ja, war uns damals zu teuer. Also wir haben nichts angeboten gekriegt. Es war ja. einfach auch teurer als Neustadt, was ja heute noch so ist. Mhm. Und ja, ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden.
Wie war das bei dir daheim gewesen, wenn ich so bei mir zurückdenke, ich bin im Haus groß geworden mit meinen Großeltern, mit meinen Eltern, da wurde auch Mundart gesprochen. Mhm. Meine Eltern, ein bisschen weniger, also meine Großeltern, das hat sich richtig schlimm auch gehört, wenn die Hochdeutsch gebabbelt haben, weil meine Eltern war es schon anders. Bei uns war es so als Kinder, wir haben daheim das so gelernt, aber in der Grundschule auch Hochdeutsch rede.
Ja.
Solle schon eher, ja. so 80er Jahr. Wie war das bei dir gewesen? Bist du mit Mundart aufgewachsen?
Ja, also die Leute sagen immer, sie reden ja gar kein Pelzisch, ne? Sie kennen ja gar kein Pelzisch. Und das sage ich ja, also gemessen an einem richtigen Pelzer, den man nicht versteht, rede ich halt so, dass man es versteht. Zumal, wenn man halt im Außendienst war und halb Deutschland abgefahren hat, dann kann man jetzt nicht im hintersten Dortmunder Dorf Pelzisch rette, so dass keiner versteht. Man will ja auch noch irgendwie durchdringen zu den Leuten und vielleicht auch noch was verkaufen. Und ja. das ist immer gut, wenn man dann gehört und verstanden wird.
Danke für den Tipp. Ja.
Karriere-Podcast.
Jetzt weiß ich, was ich die ganze Zeit falsch gemacht habe.
Hashtag Karriere.
Ja. Also meine Eltern haben auch gemäßigtes Pelzisch gerettet. Und das ist. Also wenn ich jetzt nach Hauenstein fahre zum Beispiel, da verstehe ich auch nichts. Mhm. Aber das so arg muss es ja dann auch wieder nicht sein.
So ist es, ja. So ist es.
So ein Mainstream-Pelzisch.
Mainstream-Pelzisch. Ich habe trotzdem kurz noch eine Frage. Der Gero Verlag, hast du erzählt, wann er entstanden ist. Aber das mit dem 100% Pelzer, wann war dir klar, dass du 100% Pelzer, also dass du das als
ja, als Marke.
Als Marke machst. Also wann war dir klar, jetzt mache ich nur noch Pelzersache, überwiegend?
Ich kann es relativ genau sagen. Ich glaube, 1987 habe ich die ersten 2-3 Cartoons gemacht zum Thema 100% Pelzer. Der hieß damals noch gar nichts, also nur einfach Cartoon zum Thema Pfalz. Weil damals mir schon durch den Kopf gegangen ist, so wie Werner eigentlich für Norddeutschland steht, habe ich gedacht, ich schaffe nicht ganz Deutschland. Also konzentriere ich mich auf die Pfalz, da habe ich keine Konkurrenz, kann machen, was ich will und bin automatisch die Nummer 1. So, ja. dann habe ich die ersten 3 Cartoons gemacht und habe 20 Jahre nichts mehr gemacht. Habe es liegen lassen.
Das ist auch mal lange Spanne jetzt.
Ja. Also auch nicht veröffentlicht?
Nee, in den 20 Jahren habe ich eigentlich wenig gezeichnet. Also insofern muss ich sagen, ich habe es schleifen lassen. Also ist mal Anfang 20, dann habe ich gedacht, oh, das ist aber anstrengend, das viele Zeichen. Mhm. Da verkaufe ich doch lieber Bücher von anderen Leuten, die es schon gibt. Krieg Geld dafür und muss dann nicht so viel arbeiten. Und nach 20 Jahren, dann hat man dann gesagt, ja, es ist irgendwie vielleicht so eine Art Sinnkrise oder Midlife-Crisis, ein bisschen voraussehend. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich Schluss. Jetzt mache ich den Pfalz-Cartoon. Und dann haben wir den Titel gehabt und ein paar Cartoons. Und dann habe ich Glück insofern auch gehabt, dass die Rheinpfalz am Sonntag 2007 gegründet wurde. Und ein Freund von mir, der ist bei der Rheinpfalz, hat gesagt, da tut sich was, kümmere dich mal drum. Und ich bin dann hin nach Landau damals in die Redaktion mit den ersten Cartoons und habe dann Glück gehabt, dass der Redakteur das, ja, vielleicht hat er Mitleid gehabt oder hat er, was auch immer, das Potenzial gesehen und hat dann gesagt, ja, ja, komm, wir machen mal alle 2 Wochen einen rein. Aha. Und dann war die Reaktion tatsächlich durch Leserbriefe schon ganz gut. Und das war eigentlich der Startschuss zum wöchentlichen Veröffentlichen und das seit 2007.
Ja. Und der Rest ist Geschichte.
Ja. Seitdem läuft
das. Seitdem läuft das. Ja. Sich, das ist jetzt auch das Ende der Parallelen, kann man sagen, zwischen unserem Werdegang, weil du hast bewusst dich irgendwann dafür entschieden, in die Richtung auch so zu gehen. Wir haben Wahl gehabt.
Bei uns ging es nicht anders.
Bei uns ging es nicht anders. Wir wollten schon auf den großen Markt. Ne?
Ja, aber mit Pelz, ich komme schon nicht weit.
Nee, wir haben es dann mit Hochdeutsch versucht und mit Englisch, aber es hat nicht geklappt.
Ja.
Dann haben wir gesagt, okay, machen wir halt das, was wir kennen.
Ja, so. Ist auch ehrlich.
Das ja, ist auch ehrlich. Davon,
ja. Man kann es ja vergleichen mit Leuten, die jetzt einmal deutsche Interpreten, die versucht haben, englische Lieder zu machen. Also ich sage es mal, Nena zum Beispiel, die hat ja auch mit Englisch angefangen und erfolgreich war halt mit Deutsch. Und das ja dann wiederum in USA teilweise.
Wir haben auch aktuelles Beispiel, was das betrifft, Musiker wie der Gringo Meier.
Ja.
Der hat jetzt Erfolg mit Mundart und hat mit Hochdeutsche Sache angefangen. Und wenn man die beiden Sachen miteinander vergleicht, ist es, für mich war es sofort das, was du auch sagst, es ist ehrlicher.
Ja.
Ich höre die Sache auf Hochdeutsch oder von ihm an, der hat auch Hochdeutsche Sache gemacht und ich denke mir, da klemmt irgendwas dazwischen, da steht wie so ein Schirm dazwischen, das ist nicht...
Genau.
Das ist
das
nicht,
merkt man.
Das merkt man. Ja. Das kommt nicht direkt aus dem raus, das hat er sich irgendwie konstruiert, müsse auch von der Wortwahl her oder so. Und wenn man denn dann Pelz ist, wie befreit.
Ja,
ja das ist ja mit Feinripp genauso gewesen. Ja. Ja. Wir haben ja am Anfang auch auf Englisch gesungen, weil wir Coverband waren, ganz normal. Und als ich dann angefangen habe zu singen, ich habe das Zeug versucht auswendig zu lernen. Und mein Englisch ist gerade schlecht und ich wusste gar nicht, was ich singe.
Hm. Oh,
dementsprechend, klar, inhaltmäßig hat man es schon irgendwie zusammengekriegt. Ja. Aber wenn du nicht weißt, was du verkörpern willst, was du den Leuten anbieten willst, das ist ja bei deiner Zeichnung genauso. Wenn du nicht weißt und genau den Witz auch verstehst, was dahinter steckt. Ja. Ja, wenn du über den FCK einen Witz machst, dann weißt du, warum der witzig ist, der Witz.
Ja. Das Herz muss auf der Zunge sein.
Das stimmt.
Und das ist aber immer so. Also man kann natürlich bis zu einem gewissen Grad kann man irgendwie Plastik produzieren. Und für einen großen Markt funktioniert es ja oft auch, weil das ist ja eh seelenlos. Nicht alles, aber oft. Mhm. Also wenn ich mir klassische erdachte Strategie anguck, also wenn Mattel oder Disney oder sonst irgendwer was sich ausdenkt, dann ist es ja oft vielleicht auch von Leuten mit kreativem Herz gemacht worden, aber was dann halt am Schluss rauskommt, ist halt oft einfach Plastik.
Ja, und das sieht man, wenn man bei dir so einen Kalender in der Hand hat, so einen Jahreskalender und so einen Abreißkalender. Da
steckt jeden Tag Blut drin.
Genau, da steckt Herzblut drin. Du weißt mal, dass das nicht einfach so hingeschmissen ist, oh, Hauptsache für den breiten Markt Geld verdienen. Ja. Das ist es nicht.
Ja, das ist ehrlich. Ja. Das ist ehrlich, das stimmt.
Ja.
Anderes Thema würde ich gerne mal ansprechen. Wir reden die ganze Zeit schon auch ein bisschen über Musik, aber das würde mich jetzt auch mal in deinem Werdegang ein bisschen interessieren. Erstmal grundsätzlich, wenn man sich hier umguckt, das sind nicht nur unglaublich viel kreative Werke von dir, sondern es sind auch ein paar CDs, haben wir schon auch bei der Dreharbeit sehen dürfen. Du hast ja auch Musik, steht für dich vielleicht privat, vielleicht ist das auch was dich kreativ beflügelt, aber das sieht man auch, das ist jetzt nicht Bravo Hits 1 bis 120, sondern das sind auch durchaus alternativere Sachen dabei, die auch Substanz so ein bisschen mehr haben. Was hat der junge Steffen Parcell so mit 16 gehört und wie hat sich das entwickelt? Was bist du für ein Musikhörer?
Also ich bin relativ alt, was meinen Musikgeschmack angeht, weil ich ältere Brüder habe. Unter anderem einen, der ist 9 Jahre älter und da hat es einfach so ein paar Jahre verrutscht bei mir.
Ja.
Ja, und ich habe gerade heute Mittag, erzählt, ich suche meine erste Platte, die ich gekauft habe, suche ich. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Also,
suchst du die speziell oder würdest du die gerne nachkaufen?
Nein, ich will meine haben.
Okay.
Ja,
okay.
Weil ich habe die gekauft für 16,80 Mark beim Humble in Ludwigshafen auf der Fußgängerzone. Aha. Und ich weiß noch genau, in welchem Regal die stand.
Was
das war meine erste Platte, die Beatles, die blaue. Aha. Doppel-LP.
Wo sie im Trefferhaus.
Genau. Ah. Und ich habe die extra gekauft, weil die länger war als die rote. Mhm. Hat aber das gleiche gekostet.
Oh.
Und,
der Geschäftsmann.
Ja, ich habe es mir vorher ausgerechnet. Und die ist weg.
Wie lang muss die laufen?
Die ist weg.
Die ist weg?
Die ist weg.
Wie ist das passiert?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe der letzte Mal eine Platten mal versucht aufzuräumen. Und dann habe ich gedacht, könnte ich auch mal da hören. Ist weg.
Ja, wenn ich was suche, dann überlege ich immer, wann habe ich das letzte Mal in der Hand gehabt.
Das ist schon ein paar Jahre her. Monchi, das ist gelogen. Ja. Wenn du was suchst, sagst du, Christine, wo ist denn das?
Aber unabhängig davon, ich habe eigentlich alles, außer, ich sag mal, so Schrei, Heavy Metal,
ja.
Das brauche ich jetzt nicht. Oder so richtiger Heavy Rap, wo einfach nur das brauche ich jetzt auch nicht. Aber ansonsten, ich nehme alles, was ich kriege und höre mir es an. Und dann sage ich, okay, schiebe ich weiter oder stelle ich mir ins Regal.
Hast du, hörst du Musik auch beim Arbeiten?
Ja.
Grundsätzlich? Oder ja. Gibt es auch Zeiten, wo das Nö. Dich nervt? Aber eigentlich läuft eigentlich immer?
Eigentlich immer. Außer meine Frau sagt, mach es wieder laut, leise. Und das sage ich.
Okay, wir wollen nichts provozieren.
Aber du bist der DJ.
Dass du mal.
Ja, also ich habe halt die meisten Platten hier.
Okay. Ich sitze näher am Lautstärke.
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Die Frage,
bitte. Denk dran, die Frau hat uns vorhin aufgemacht, gell?
Ja, die schließt dann nach uns wieder ab.
Ja.
Oder tritt uns
raus. Nee, ist alles in Ordnung.
Wichtiges Thema Musik. Oder Musik als Thema ist ja auch in deinem künstlerischen Schaffen oder hat das eine Rolle gespielt. Du hast auch Musikvideos zusammen mit dem leider verstorbenen Bernd Wittmann gemacht. Wie ist da das zustande gekommen? Oder ist das auch was, wo du gesagt hast, ich will sowas machen mit Musik, ich erweitere mich da, oder ist er auf dich zukommen gewesen?
Für mich war das eigentlich kein Thema, bis der Bernd Wittmann mit seiner Serie kam, die Fünf Pfälzer Experten am Stammtisch. Ne?
Ja.
Und da sagte, ich brauche da ein Titelbild für eine CD. Und dann habe ich mir einen Entwurf geschickt und habe gesagt, meld dich, wenn es dir gefällt, ich mache es dann schön. Und dann passiert das, was oft passiert. Es haut irgendeiner einen Titel drüber und die Platte oder die CD wird produziert. Und ich sage, wie sieht's denn aus? Wann seid ihr fertig? Wann wollt ihr denn was Schöneres? Die ist schon gemacht.
Scheiße.
Ja, oh, und es war eigentlich eine schöne Skizze, insofern ist okay.
Ich wollte es gerade sagen, das merkt man nicht.
Nee, das ist, ich habe nur gedacht, naja, wenn es ihm gefällt, mache ich es nochmal ein bisschen besser. Aber es ist okay, weil es hat ihm ja gefallen und es hat auch funktioniert. Und dann hat er die auch tatsächlich beim Interview im Fernsehen schön präsentieren können und alles wunderbar. Und seitdem sind wir ein bisschen in Kontakt. Und dann hat er angefangen mit Musik und hat auch Bühnenshows gemacht und hat mich dann eingeladen. Und wie es halt so ist, man quatscht immer ein bisschen mehr. Und dann sagt er, ich mache da ein Lied, mach doch mit. Egal, ob du singen kannst oder nicht, irgendwie so ein paar Worte noch einflechten. Ne?
Nimm den Bass in die Hand und mach mal so, als ob.
Ja, genau. So. Also ich bin ja definitiv nicht der Sänger und ich kann auch wirklich kein Instrument bedienen. Aber es haben tatsächlich Leute gesagt, du spielst ja Bass. Also ich habe zum ersten Mal das Ding in der Hand gehabt. Das sieht halt auf dem Video gut aus.
Und findest du, dass der Fender-Bass besser klingt, wie der Washburn sagen wollte?
Ja, keine Ahnung. Nee, aber das war einfach klasse, weil für das, dass ich keine Ahnung habe und da überhaupt keinen Bezug hatte, habe ich tatsächlich so ein bisschen was gelernt. Konnte ein paar bei dem Lied à la Hopp habe ich tatsächlich so 2-3 Worte reingerufen, à la Hopp und noch so 2-3 Sätze. Und das war einfach aufregend. Ne?
Also dieses Lied à la Hopp, das wollen wir nochmal besonders erwähnen. Also wir werden alle Links zu deinen Videos auch bei uns in die Shownotes reinmachen. Aber gerade bei dem à la Hopp, guck du mal bei Minute, ich glaube 1,20, da sitzt ein sehr attraktiver Mann mit einem sehr schönen T-Shirt im Hintergrund.
Stimmt, ich kenne ihn sogar.
Das war mir jetzt auch neu.
Da ist ein Feinripp-T-Shirt drin.
Wir haben eine Eichschleiste mit dem Feinripp-T-Shirt.
Das ist gut.
Das war mit Absicht gemacht.
Guck das nochmal. Gut. Nee, so soll es sein.
Ja.
Ist immer gut, wenn es sich vernetzt.
Ja, kennt alles zusammen.
Ja, ja. Das ist schön. Das war aber echt klasse insofern, dass das tatsächlich, ich glaube, auf YouTube über 100.000 Leute angeklickt haben. Das ist ja viel.
Ja.
Die anderen Videos liegen alle so bei 7.000 bis 15.000, was auch nicht so schlecht ist, aber ist 100.000 gut. Hat man gemerkt. Es haben mich viele Leute darauf angesprochen, du kannst ja singen und was weiß ich. Jo, habe ich gedacht, wenn er meint. Da kam viel mehr Reaktion als auf die allermeisten Cartoons von mir. Insofern habe ich gedacht, mache ich vielleicht was verkehrt.
Naja, aber auch da merkt man doch auch, dass da auch Herzblut drin steckt. Ja? Also das ist ja nicht was, wo du gesagt hast, das mache ich, um Geld zu verdienen. Sondern das hast du gemacht, weil du gesagt hast, hey, da habe ich Bock drauf.
Genau, wir haben ja auch dann auf der Bühne gestanden mit so ein paar, beim Karnevalsverein und so zwei, dreimal, viermal. Und ich habe ordentlich mitgesungen.
Die Wie war das für dich?
Das Mikro ausgeschaltet vorher und dann konnte ich gut mitsingen. Ich wusste genau, ich singe nie verkehrt.
War schon aufgeregt.
Wie die Sau. Ne? Wirklich. Also es ist wirklich, wirklich aufregend. Weil selbst wenn das Mikro aus ist, so einigermaßen lippensynchron die paar Worte mitzusingen und so weiter.
Das ist eine Idee beim nächsten Konzert.
Ich habe eine Idee. Ich fand es total schön. Aber ich habe geschwitzt, wie ich sage.
So wird es ein Monchi gehen, wenn er was zeichnen soll.
Oh, ja, hat er doch gut gemacht.
Letztes Mal. Aber ich habe geschwitzt.
Ja, aber es hängt jetzt bei uns.
Ne? Ja, was die Zuhörer nicht wissen. Ja. Monchi durft quasi, ihr habt gegenseitig euch gezeichnet.
Gebettelt, Hammer.
Ihr habt euch gebettelt. Genau. Und,
und ich habe Lob gekriegt.
Ja. Ja. Nee, es ist wirklich gut.
Ja,
also normal sage ich da nichts, aber wenn es gut ist, kann man auch mal sagen, es ist gut.
Ja, und wir werden hier auch auf Instagram, können wir das mal veröffentlichen, was ihr beide da produziert habt. Muss man wirklich sagen, es ist wirklich gut gemacht.
Dankeschön, das ist lieb also von dir.
Vielleicht auch, der Charakter kommt drüber irgendwie.
Vielleicht noch eine Frage zu dem Stichwort, die Frage, die schon tausendmal gestellt wurden, die du vielleicht auch nicht mehr hören kannst. Gibt es eine Frage, wo du sagen würdest, die hat mal irgendwie noch keiner gestellt, das würde ich gerne mal loswerden. Jetzt hätte ich Gelegenheit, wir haben ein Publikum, da hören bestimmt, also warte mal, noch kurz
rechnen. Zehntausende.
Also meine Mutter, meine Tante, also bestimmt viel. Hören zu. Jetzt ist deine Gelegenheit.
Also ganz ehrlich, die Frage hat bestimmt schon mal jemand gefragt, aber wenn es hochkommt, vielleicht dreimal.
Mhm.
Im Gegensatz zu den anderen Fragen, die du schon gestellt hast.
Ja.
Wo kommen die Ideen her und so weiter?
Genau.
Das wären dann schon die Klassikerfragen. Aber was ich schon immer sagen wollte, das fällt mir spontan jetzt gar nichts ein, weil ich rede ja den ganzen Tag. Also,
hau ja eh alles raus.
Das sollte man ab und zu überlegen, aber das ist Life is Life.
Wo siehst du den Agiro Verlag in CEO?
Oh, jetzt kommt aber der Heimleiter hier raus. Ja, Personalgespräch, Achtung.
Das ist, ich weiß es auch nicht. Also ich bin jetzt 57, also in 10 Jahren werde ich 67.
Da gehst du in Rente.
Das vermutlich nicht. Also in meinem Alter mindestens 9 von 10 Leuten reden von ihrer Rente.
Mhm.
Das kann ich schon wirklich nicht mehr hören, weil denke ich immer, und dann? Ja, was passiert dann? Die denken dann, irgendwie das Leben fängt an oder so. Das kann ich für mich jetzt nicht mir vorstellen, weil ich mache eh schon das, was mir Spaß macht. Also warum soll ich dann aufhören?
Ach, wie schön.
Also ich gehe nicht in Rente. Was ich vielleicht nicht machen werde, ist dann mit 67 irgendwelche Kisten durch die Gegend tragen, weil ich dann vielleicht ein Rückenproblem habe.
Ein Lästrage.
Ja.
Oder hast du einen Stehschreibtisch dann?
Ja, ich weiß es nicht. Also das mit dem Verlag, muss man mal gucken. Das ist so eine Entwicklung, die muss man jedes Jahr abfragen und gucken, wie es weitergeht. Also mit der Zeichnerei würde ich sagen, das schaffe ich noch bis zur Rente. Also mit 80 dann. und was die Digitalisierung angeht, da sind wir wahrscheinlich die Letzten, die es erwischt.
Mhm.
Also sagen wir, Cartoons erfinden, glaube ich, das wird schwierig, auch digital irgendwann.
Ja.
Es gibt ja schon Romane, die selbst geschrieben werden und Musik, die selbst geschrieben wird und alles. Aber ist auch mal pilzerdummes Sprech mit Cartoon-Bilder dazu, das ist dann, das machen wir noch mit Hand.
Das wollen wir doch hoffen, dass es uns noch ganz, ganz lang erhalten bleibt.
Also ich denke auch, die persönliche Schiene, das ist ja das, was dann das Live-Event in Anführungszeichen ausmacht, das wird auch einem nicht genommen werden. Ne? Weil wenn ich jetzt Live-Zeichen mache, und nebendran steht die Fotobox, Und dann sagen die Leute, ah ja, das ist lustig mit der Fotobox, ja, aber erstens mal habe ich es schon dreimal gemacht. Ja. Und die Bilder, jo, alle, die hängt man sich irgendwo hin oder in die Schublade. Aber das, was ich mache, ist halt live. Das hat man dann richtig zusammen erarbeitet. Und wenn dann ein dummer Spruch kommt von dem jeweiligen, den kann man dann draufschreiben. Dann sagt er, das war ja ich und das ist super. Und das ist
ein Erlebnis.
Nicht ersetzbar.
Mhm. Und da möchte ich ganz sagen, kommen die Fäden wieder zusammen. Was die Gemeinsamkeiten betrifft, ja. Das ist bei uns bei der Live-Musik ganz genau
ganz
das
klar.
Gleiche. Wir werden, natürlich kann man auf einer Party eine CD anschmeißen, aber es ist was ganz anderes, wenn da vorne einer steht und schwitzt und halber von der Bühne runterfällt.
Wenn man das Publikum mitnehmen kann in dem Moment, wenn die jetzt, was weiß ich, wenn die jetzt in Ludwigshafen sitzen, kann man die ganz anders packen, als wenn sie in Pirmasens sitzen.
Ja. Ja?
Und diese Ansprache, das ist halt dann der Profi, der es vielleicht dann noch rüberbringt, dass er sagt, in Ludwigshafen muss ich die Leute anders rumheben.
Ja.
Und das macht dann aber anders Spaß. Also es macht immer Spaß, aber es macht anders Spaß. Oder es macht, ist eine andere Aufgabe und das, was dann die Sache irgendwie erdiger macht, herziger, wie auch immer man es nennen will.
Ehrlicher, es ist für dich nicht langweilig und die Leute merken, dass es von Herzen kommt.
Das heißt, du suchst auch den Kontakt zu deinen Fans, zu deiner, was sind das, andere Wörter?
Ja, Fans.
Fans ist gut, oder?
Ja, warum nicht?
Du hast Fans, auf jeden Fall.
Ich habe den Effekt ja hauptsächlich beim Live-Zeichen. Da habe ich ja die Leute einzeln oder zu zwei, zu dritt vor mir. Da ist es relativ wenig. Nicht so wie bei euch, wo dann eine Million vor euch stehen oder so.
Million, ja.
Inflationsbereinigt.
wie viele Pelzer gibt es?
Eine Million, wenn die alle kommen.
Eine Million.
Und die Touris. Das ist dann schon was anderes. Aber ich habe auch so einmal im Jahr, wenn es gut läuft, habe ich einen Vortrag, den ich standardmäßig mache, wo dann auch die Fragen aufgearbeitet werden, die halt immer kommen. Also wo kommt die Idee her? Wie entsteht ein Cartoon? Und das habe ich dann in so einer Art Vortrag, so ein bisschen Comedy-artig aufbereitet, sodass man was zu lachen hat mit vielen Cartoons. Und da kriegt man dann alle Fragen beantwortet, die man schon immer stellen wollte. Und da habe ich dann, wenn es hochkommt, 250 Leute vor mir, was schon relativ viel ist für so einen Vortrag, also in meinem Bereich, so sehe ich das jedenfalls.
Ja.
Und da merke ich dann schon, da kommt eine ganz andere Reaktion, als wenn ich jetzt ein, zwei Leute vor mir habe. Ne?
Ja. Macht auch Tiere Spaß. Aufgeregt.
Wie die sein.
Auch.
Ja? Also ich weiß, wenn die Technik steht, das ist so mindestens 70% vom Stressfaktor, weil das kann ich nicht selbst. Das heißt, ich muss mich dann verlassen auf andere, was immer doof ist, weil alles, was man jetzt selbst machen kann, ist immer blöd. Aber wenn die dann läuft, die Technik, dann weiß ich, okay, es wird aufregend und es kann irgendwas passieren, man kann hinfallen oder sonst irgendwas. Aber ich weiß, ich habe den Vortrag eben im Griff, im Kopf. Und selbst wenn ich mich zwei, dreimal verhaue, dann ist es nicht egal. Ist es nicht schlimm? Ist nicht egal. Ist nicht schlimm, weil die Leute wissen, ich bin jetzt kein routinierter Comedy-Vorträger, sondern ich bin ein Zeichner, der halt über sich redet. Also es ist im Prinzip wie früher eine Dia-Show nach dem Schema. Ich war in Kanada und mache jetzt einen Vortrag über Kanada. So mache ich jetzt einen Vortrag über mich.
Ja.
Das natürlich mit schönen Cartoons, wo die Leute dann auch nicht einschlafen.
Ja, ihr Leute, apropos einschlafen. Ja. Ich gucke aus dem Fenster, ich sehe Neustadt. Ja. Es sieht wunderschön aus, aber man sieht schon, es wird dunkel. Genauso dunkel wird es hier drin. Wir haben extra schön gedimmtes Licht gemacht, dass wir uns gut unterhalten können. Mit dem Blick auf die rote Zahl von unserem Aufnahmegerät wird es eng, weil gleich ist die Kassette voll.
Die Kassette ist gleich voll.
Wir machen es so langsam. Machen wir hier den Reißverschluss nochmal auf von unserem Zelt. Ja, wir sind ja hier in unserem Podcast-Zelt.
Fiese Matente.
Schalalala. Die Frage wäre, also wir müssen noch nicht auseinandergehen. Wir hätten, es ist ein Zweimann-Zelt, also wir hätten noch Platz. Willst du über Nacht bei uns? Vielleicht im Gräbele?
Ich hasse Camping, aber mit euch mache ich das.
Das ist das größte Kompliment.
Ich bin ein Schmierlappen.
Darf schon die Miet. Darf schon Ritzel, der Schlüssel.
Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja.
Das war
das
sehr
war
schön.
Super.
Sehr, sehr interessant. Und wir hoffen, dass du noch lange nicht die Lust verlierst und noch weit über die Rente uns mit deiner Cartoons erfreust.
Das hoffen wir gerne.
Ah, oh, das habt ihr schon gesagt.
Vielen Dank.
Mach's gut.
Schalalala.
Besser am Schluss kann's nicht gehen.
Fisi Madende. Der Podcast.